SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Dem Wald geht es schlecht. Wie schlecht steht im aktuellen Waldzustandsbericht? Darüber spreche ich im SWR 2 Tagesgespräch mit Jannis Stoppel von Greenpeace. Wird Frankreich nach der Rentenreform unregierbar? Unsere Korrespondentin schätzt die Lage für uns ein. Und der EuGH hat heute die Hürden für Schadenersatzklagen von Dieselkäufern gesenkt. Mehr dazu in der Wirtschaftssendung im Anschluss. Mein Name ist Lissy Kaufmann. Schön, dass Sie dabei sind. Der Wald ist seit jeher und für viele ein besonderer Ort. Mystisch, dunkel, unheimlich sogar. Schon die Gebrüder Grimm spielten damit in ihren Märchen. Hänsel und Gretel verliefen sich dort. Rotkäppchen traf auf den bösen Wolf. Heute ist der Wald für viele auch ein Ort der Ruhe. Waldbaden liegt im Trend. Das bewusste Wahrnehmen der Bäume, der Natur. Wer den Wald bewusst wahrnimmt, muss aber auch feststellen, dass es ihm überhaupt nicht gut geht. Wir wissen es schon lange, zu heiß, zu trocken, zu viel Monokultur und zu viele Schädlinge. Auch der aktuelle Waldzustandsbericht zeichnet ein verheerendes Bild. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat die Ergebnisse heute am Tag des Waldes in Berlin vorgestellt und unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug berichtet.
4 von 5 Bäumen sind krank. Die Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2022 sind deshalb besorgniserregend, sagt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir.
Auf Fichte, Kiefer, Buche oder Eiche, Dürre und hohe Temperaturen setzen den Wäldern zu.
Und die regenreichen Monate im vergangenen Herbst und zu Beginn des Jahres konnten den Wassermangel in den Waldböden nicht kompensieren. Der Wald konnte sich nicht ausreichend erholen. Auch deshalb bleiben die Baumschäden weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, heißt es in der Waldzustandserhebung, die das Bundeslandwirtschaftsministerium jährlich erstellt. Über ein Drittel aller Bäume haben deutliche Schäden. Die Fichte bleibt dabei das Sorgenkind Nummer 1. Aber auch für andere Baumarten sieht es schlecht aus.
Und auch die einstigen Hoffnungsträger in der Klimakrise, die Buchen, Eichen und Kiefern, bereiten uns Sorge. Fast die Hälfte aller Buchen weisen deutliche Kronvitalitätsverluste auf. Gefolgt von der Eiche mit 40%. Erschreckend ist der negative Trend bei der Kiefer. Nur noch 13% der Kiefern sind voll vital.
Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen will den Wald deshalb klimagerecht umbauen. Das heißt, mehr Mischwald statt Monokulturen. Waldbesitzer unterstütze die Bundesregierung beim Waldumbau mit insgesamt 900 Millionen Euro.
Und über den Zustand des Waldes und was noch getan werden muss, spreche ich im SWR2-Tagesgespräch mit Jannis Stoppel. Er ist Biodiversitätsexperte von Greenpeace Deutschland. Herr Stoppel, dem Wald geht es schlecht. Jetzt sollen aber auch noch weitere Bäume gefällt werden, damit Windräder zur Energiegewinnung aufgestellt werden können. Wie passt das zusammen?
Ja, das muss man dann sehen. Die Regelung, die es dafür braucht, die muss auf jeden Fall gewährleisten, dass besonders schützenswerte und ökologisch wertvolle Wälder weiterhin geschützt sind. Und dass natürlich auch im Ausgleich für den Ausbau der erneuerbaren Energien oder der Windenergie da wirklich irgendwie eine große Naturschutzoffensive nochmal gestartet wird.
Das heißt, das Fällen von Bäumen ist okay, wenn es der Energiegewinnung dient?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Eigentlich brauchen wir jeden Baum, weil auch der Wald ist natürlich ein ganz klarer Klimaschützer und ist im Grunde der beste Verbündete für uns auch in der Klimakrise. Die Wälder spielen eine riesengroße, wichtige Rolle auch in der Klimaanpassung. Das merkt man, wenn man mal von oben mit einer Drohne über Wälder geflogen ist, mit einer Thermografiekamera, dann kann man richtig sehen, wo zum Beispiel welche Wälder eine kühlende Wirkung auf die Landschaft und auf die Umgebung haben. Und insofern muss das wirklich sehr mit großem Bedacht gesetzlich auch geregelt werden.
Und was müsste da beachtet werden?
Ja, dass man zum Beispiel darauf achtet, dass besonders streng schützenswerte Wälder, ökologische Wälder halt von solchen Eingriffen ausgenommen werden. Das kann man gesetzlich regeln und da kann man halt auch zum Beispiel die Vorgabe machen, dass nur besonders naturferne Wälder, wenn dann überhaupt in Erwägung gezogen werden.
Was sind denn naturferne Wälder?
Zum Beispiel Monokulturen, die noch relativ jung sind, wo noch keine Naturverjüngung drunter wächst oder halt Gebiete, wo natürlich irgendwie ökologisch vielleicht kein Verbund in den Ökosystemen besteht, der wichtig für den Biodiversitätsschutz ist.
Es klingt aber so, dass egal wie man das beim Thema Energie dreht, es letztendlich darauf hinausläuft, dass die Biodiversität drunter leidet. Also irgendwo muss man Abstriche machen.
Ja, man muss vor allem gerade nach den neuen Zielen des Weltnaturabkommens und auch im Hinblick auf die EU-Biodiversitätsstrategie auch jetzt wirklich vorankommen in dem Biodiversitätsschutz. Und da muss man wirklich mit großen Schritten jetzt auch eine gesetzlich verankerte Naturschutzoffensive auf den Weg bringen, der gerade besonders schützenswerte Wälder zum Beispiel unter Schutz stellt. Bisher ist es so, dass viele Wälder in Deutschland zwar in Naturschutzgebieten oder in geschützten Gebieten liegen, wo aber trotzdem nach wie vor eine intensive Forstwirtschaft gangbar ist. Und das führt zum Beispiel dazu, dass in manchen Gebieten, die eigentlich geschützt sein sollten, da große Kahlschläge entstehen. Da wird mit großen Maschinen einfach das komplette Ökosystem dem Boden gleich gemacht. Und das ist natürlich kein Schutz. Also Schutzgebiete, die sollten natürlich auch wirklich schützen. Und das muss jetzt auch gesetzlich gewährleistet werden.
Und wie soll das dann konkret aussehen? Weil letztendlich, wir leben ja weiterhin von und mit dem Wald und brauchen das Holz. Das heißt, Rodung wird weiter stattfinden. Wir brauchen Papier, Möbel, Holz auch fürs Heizen. Wie genau soll das dann aussehen?
Na, man muss sich einfach, glaube ich, daran gewöhnen, dass mit der Klimakrise die Ökosysteme genauso leiden werden wie wir. Und die natürlichen Lebensgrundlagen, die auch im Grundgesetz verankert, schützenswert sind für unser aller Gemeinwohl, denen gilt ein ganz besonderes Schutzinteresse auch von uns allen. Und das ist bisher gesetzlich noch nicht ausreichend so verankert, dass man wirklich sagen kann, dass die natürlichen Lebensgrundlagen genauso einen Wert haben oder genauso schützenswert deklariert werden, wie vielleicht irgendwie die Veränderung unserer Energieinfrastruktur. Mhm. Und da muss einfach jetzt massiv nachgebessert werden.
Machen wir es doch mal ganz konkret. Die Bundesregierung will ja das Bundeswaldgesetz erneuern. Das stammt aus dem Jahre 1975. Was konkret, was ist der wichtigste Punkt, wo Sie sagen, das muss geändert werden, das muss da gesetzlich verankert werden?
Ja, in der Novellierung des Bundeswaldgesetzes ist es erstmal ganz wichtig, dass man überhaupt das Waldmanagement und die Standards, die für den Umgang mit dem Wald soweitgehend verändert, dass der naturnahe Ökologisierung letztendlich der Forstwirtschaft voranbringt. Da sind viele Aspekte wichtig und das ist wirklich eine Weichenstellung, um wegzukommen von einem Nutzungsgesetz der Wälder hin zu einem Ökosystemmanagementgesetz.
Wie sieht es aber konkret aus? Also wie kann man ökologisch Holz fällen?
Ja, indem man extensiv wirtschaftet und nicht intensiv. Und das muss halt auf viel mehr Flächen passieren.
Was heißt das?
Gerade zum Beispiel, also Waldökosysteme in Hitzeperioden, wenn es heiß ist, wenn die Dürre große Auswirkungen auf die Wälder hat, dann bedeutet das Mikroklima von Wäldern zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, um letztendlich das Waldökosystem vor diesen Klimaauswirkungen zu schützen. Und wenn man dann die Kronen immer weiter auflichtet, schwächt man dieses Ökosystem. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass die Wälder in einer dramatischen Lage sind. Das heißt, eine extensivere Bewirtschaftung ist dringend geboten. Das heißt, Eingriffsermächtigungen müssen da eigentlich angedacht werden in der Novellierung, die den Bund ermächtigen, zumindest in Laub- und Laubmischwäldern eine Einschlagskontrolle vorzunehmen. Das ist bisher im Forstschädenausgleichsgesetz schon seit 1969 eigentlich machbar unter wirtschaftlichen Aspekten. Letztendlich in der Klimakrise, in der Biodiversitätskrise, in der wir uns befinden, muss das auch aus ökologischer Perspektive machbar sein, sodass man da auch von Bundesseite die Gewährleistung bringt, dass eben Wälder stärker wachsen können und ihre Resilienz behalten können.
Janis Stoppel war das, Biodiversitätsexperte von Greenpeace im SWR 2 Tagesgespräch. Wir haben es vor der Sendung aufgezeichnet. Dem Wald geht es also schlecht und das, wo wir ihn so dringend brauchen. Fürs Klima ein Teufelskreis. Denn der Klimawandel sorgt wiederum dafür, dass sich der Wald nicht von Trockenheit und Hitze erholen kann. Und die nehmen weiter zu. Der Deutsche Wetterdienst hat heute seine aktuelle Wetter- und Klimabilanz vorgelegt mit alarmierenden Rekordwerten. Immerhin, einen Vorteil haben die vielen Sonnenstunden. Andreas Reuter aus dem Hauptstadtstudio berichtet.
Als Laie würde man vielleicht sagen, 2022 ist es mal wieder verdammt heiß gewesen. Der Experte drückt es etwas anders aus, aber die Botschaft bleibt dieselbe.
2022 ist vor allem durch starke Trockenheit fulminante Hitzewellen und Rekorde bei Temperatur und Sonnenscheindauer aufgefallen.
Andreas Becker leitet den Bereich Klimaüberwachung beim Deutschen Wetterdienst und er muss wieder von Rekorden berichten. Die meisten Sonnenstunden seit Sonnenstunden gezählt werden. Die Durchschnittstemperatur um 2,3 Grad über dem Vergleichswert der Jahre 1961 bis 90. Damit ist der erst 4 Jahre alte Rekord schon wieder übertroffen. Sommerliche Tage mit über 25 Grad vom 12. April bis zuletzt am 31. Oktober. Für die meisten Bundesländer war 2022 entweder das wärmste Jahr überhaupt seit 1881 oder es wurden die Rekorde früherer Jahre wieder genau erreicht. Für Klimaexperte Andreas Becker steht fest:
Damit treiben wir Deutschland und unsere Gesellschaft heraus aus der Komfortzone des Klimawandels. Der Anstieg der mittleren Temperaturen führt, davon geht die Klimaforschung aus, in den kommenden Jahren zu mehr und intensiveren Wetterextremen und sich verschärfenden Naturgefahren. Diese werden zunehmend auch ein Thema für die Versorgungssicherheit und die innere Sicherheit Deutschlands.
Die innere Sicherheit, weil die Gefahren durch Waldbrände und Sturzfluten zunehmen. Die Versorgungssicherheit, weil zum Beispiel bei Niedrigwasser Kraftwerke nur noch eingeschränkt gekühlt und weniger Kohle oder Öl per Schiff transportiert werden kann.
Andreas Reuter über die aktuelle Wetter- und Klimabilanz. Heiß hier geht es derzeit auch in Frankreich. Dort hat die Regierung eine der wohl umstrittensten Reformen des Landes durchgeboxt. Sie hat das Renteneintrittsalter erhöht. Am Parlament vorbei mit einem staatsrechtlichen Kniff. Die beiden Misstrauensvoten gegen die Rentenreform und damit gegen Macrons Regierung sind gescheitert. Doch Ruhe kehrt damit lange nicht ein in Frankreich. Wieder kam es in der Nacht in vielen Städten zu Protesten. Mülltonnen wurden angezündet und allein in Paris nahm die Polizei mehr als 200 Menschen fest. Wie steht es um die Zukunft des Landes und des Präsidenten? Fragen an unsere Korrespondentin Stefanie Markert in Paris. Frau Markert, zunächst mal haben ja sowohl die Regierung als auch die Opposition angekündigt, den Verfassungsrat anzurufen. Was versprechen sich die beiden Seiten denn davon?
Also der Text soll nochmal kontrolliert werden. Das will vor allen Dingen Marine Le Pen. Man erhofft sich davon natürlich, dass es möglicherweise dazu kommt, dass es Nachbesserungen geben muss. Das Gesetz über die Rentenreform wurde ja in ein anderes hinein kolportiert über die Sozialversicherung. Aber nicht alles, was im Rentengesetz steht, passt eigentlich in diesen gesetzlichen Rahmen. Und deshalb sprengt es diesen Rahmen. Und da hat der Verfassungsrat natürlich nochmal ein Auge drauf zu werfen. Wenn der etwas einzuwenden hat, dann wird sich daraus etwas für den Gesetzgeber oder für die Exekutive ergeben. Das könnte also das Inkrafttreten des Gesetzes ab 1. September verhindern. Und die Regierung natürlich will auch gucken, dass alles richtig ist, damit sie diesen Zeitplan einhalten kann.
Die Linken wollen außerdem versuchen, mit einem Referendum noch die Rentenreform zu stoppen. Was hat das denn für Chancen?
Naja, dafür braucht man 5% der Abgeordneten in beiden Parlamentskammern, die müssen unterschreiben und man braucht 10% der Wahlberechtigten, auch die müssen ihre Unterschrift unter so einen Aufruf leisten. Wenn man jetzt weiß, dass gestern das eine Misstrauensvotum nur mit 7 Stimmen zu wenig nicht durchkam, dann weiß man also, wie groß die Chance ist, dass auf jeden Fall die Stimmen im Oberhaus und im Unterhaus zusammenkommen würden. Und auf der Straße sind über 2/3 der Franzosen und Französinnen gegen die Rentenreform. Auch dort dürfte es möglich sein, diese Stimmen zusammenzubringen. Und dann, das ist so ein Initiativreferendum, würde das stattfinden. Und das kann man ja auch nicht so schnell organisieren. Das würde also wiederum das Inkrafttreten des Gesetzes möglicherweise um Monate verlangsamen.
Sie haben es jetzt gerade angesprochen, es fehlten nur wenige Stimmen für das Misstrauensvotum. Gleichzeitig ist Präsident Macron, ist die Regierung ja angewiesen auf Stimmen aus der Opposition im Parlament für die weitere Regierungsarbeit, weil sie eben keine Mehrheit hat. Was heißt das denn jetzt für die weitere Regierungsarbeit?
Ja, wir sehen das jetzt schon. Gerade ist Elisabeth Born, die sehr angeschlagene Premierministerin, auch wieder im Parlament. Dort geht es um ein Gesetz zur Beschleunigung der Entwicklung der Nuklearindustrie hier in Frankreich. Und da fliegen die Fetzen also schon wieder zwischen Opposition und ihr. Sie muss ja im Prinzip für jeden Text eine Mehrheit finden, weil die eigene nur relativ ist. Und da man sieht schon, wie schwer das wird und mit welchen verbalen Attacken das also immer verbunden sein wird. Das ist also wirklich eine schwere Last, die jetzt da auf der Regierung lastet. Und es hat natürlich auch einen möglichen Koalitionspartner halb zerrissen, diese ganze Aktion, die Konservativen, Les Républicains. Die haben es nicht geschafft, sozusagen ihre Truppen zusammenzuhalten. Die Parteilinie war ja nicht der Regierung das Misstrauen auszusprechen, aber 10, 20 ungefähr haben auf jeden Fall trotzdem gegen die Regierung, also für das Misstrauensvotum gestimmt. Da zerbricht also im Prinzip eine Partei, die früher mal die Präsidenten gestellt hat. Da hieß sie noch anders, aber Nicolas Sarkozy kommt aus diesem Lager zum Beispiel. Da ist also richtig viel Bewegung jetzt auch in der französischen Parteienlandschaft und im Parlament natürlich sowieso seit den letzten Wochen.
Und wie steht es um die politische Zukunft von Premierministerin Born?
Nun, sie ist entschlossen, sie ist sehr zäh, auf dem Posten zu bleiben. Es ist für morgen eine Rede von Präsident Macron angekündigt. Normalerweise werden solche wichtigen Sachen immer abends, 20 Uhr, in den Hauptnachrichten gemacht. Aber er wird morgen 13 Uhr reden. Damit hat er schon mal eine ganz andere Zuhörerschaft. Da wendet er sich eher an die, die um diese Zeit dann Nachrichten gucken können. Das sind ältere Semester, das sind eigentlich auch schon die Rentner, die so ein Chaos im Land eigentlich auch nicht befürworten. Da sind die Gegner der Rentenreform deutlich geringer als unter den Aktiven, die auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind. Und man hatte gedacht, was wird da ankündigen? Vielleicht also ein Regierungswechsel, irgendwas anderes. Aber es heißt, er wird weder eine Regierungsumbildung ankündigen, noch den Rückzug des Textes über die Rentenreform, noch ein Referendum. Schauen wir also, was er sagen wird. Aber es scheint so, dass Elisabeth Born erst einmal auf ihrem Posten bleibt.
Und Macron wackelt seinen Stuhl?
Nun, er ist von dem Misstrauensvotum ja nur indirekt betroffen, aber auf jeden Fall lastet ihm das auch an. Er will ja eigentlich als Reformpräsident in die Geschichte eingehen. Die Rentenreform ist sein wichtigstes Vorhaben. War es schon in der ersten Amtszeit, da kam die Corona-Pandemie dazwischen und ist es auch jetzt in der zweiten. Und insofern wird es für ihn natürlich schwierig. Er hat ja noch 4 Jahre bis 2027 vor sich, da weiter zu regieren. Das wird auch der ganze Protest auf der Straße schlägt ihm entgegen. Stimmungstief ist da angesagt. Unter 30% Zustimmung für den Präsidenten. Das war nur bei der Gelbwestenbewegung vor ein paar Jahren noch niedriger. Da war er mal bei 23% Zustimmung. Also das ist schon eine Kröte, die er schlucken muss und die ihm anlasten wird für die ganzen Jahre, die da jetzt noch kommen. Es wird nicht leichter. Frohlocken tun schon die extremen Rechten. Die haben gestern dann auch gesagt, wartet erst mal ab, wartet mal auf 2027.
Einschätzungen von unserer Korrespondentin in Paris, Stefanie Markert. Und wir bleiben im Ausland und blicken nach Moskau. Dort ist noch immer der chinesische Präsident Xi zu Gast bei Präsident Putin. Und die beiden demonstrieren Nähe. Körperliche beim Händeschütteln und politische. Xi hat Putin gleich zu einem Gegenbesuch nach Peking eingeladen und die beiden wollen jetzt eine neue Ära der Zusammenarbeit einläuten. Wie die aussehen soll, berichtet unsere Korrespondentin Christina Nagel.
Unter Trommelwirbel öffneten sich die großen goldenen Türen des prächtigen Georgsaals im Kreml. Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping schritten aufeinander zu, vorbei an den Delegationen. Ein fester Handschlag, bevor die Hymnen erklungen. Es war der Auftakt zu den offiziellen Verhandlungsrunden. Beide Staatschefs hatten zuvor bereits angekündigt, eine neue Ära der Beziehungen einläuten zu wollen. Besiegelt werden soll sie in 2 Abkommen über eine allumfassende Partnerschaft und strategische Zusammenarbeit. Diese 2 Dokumente geben den Regierungen, den Vertretern der Wirtschaft und der Gesellschaft Orientierung und Perspektiven. Erklärte Russlands Präsident Wladimir Putin zu Beginn der erweiterten Verhandlungsrunde. Den großen Worten sollen heute noch Vereinbarungen über konkrete Projekte folgen, auch im für beide Seiten strategisch wichtigen Öl- und Gasbereich. Wir haben gerade über ein gutes Projekt gesprochen, einen zweiten Strang der Gaspipeline Kraft Sibiriens durch die Mongolei. Fast alle Parameter für eine Vereinbarung stehen. Es geht um 50 Milliarden Kubikmeter Gas, um zuverlässige und stabile Lieferungen aus Russland. Bereits am Vormittag hatten sich die Regierungsdelegationen im Beisein von Xi Jinping und dem russischen Premierminister Mischustin über gemeinsame mittelfristige Investitionsprogramme ausgetauscht. Dabei ging es sowohl um Infrastrukturprojekte wie Brücken und neue Transportkorridore, aber auch, wie Michail Mischustin betonte, um den Hightech-Bereich. Es geht um Flugzeug- und Autobau, um die Produktion technischer Ausrüstung, um Weltraumforschung. Ich bin absolut sicher, dass die Erweiterung der Zusammenarbeit im Bereich Innovationen die technologische Souveränität von Russland und China stärken wird. Gerade im Hochtechnologiesektor spürt Russland die westlichen Sanktionen. Auch der chinesische Markt kann hier bislang nur bedingt aushelfen. Offen ist und bleibt, wie gut der Technologietransfer im Bereich der militärtechnischen Zusammenarbeit läuft. Westliche Staaten fürchten, dass China Russland Material zur Verfügung stellt, das von der Rüstungsindustrie benötigt wird. Auch vor möglichen Waffenlieferungen wurde gewarnt. Ganz offen wünscht sich die russische Seite eine Öffnung des chinesischen Marktes für landwirtschaftliche Produkte. Auch auf der internationalen Bühne wollen beide Seiten stärker an einem Strang ziehen und sich positionieren, auch mit Blick auf den großen Gegenspieler, die USA. Offen blieb bislang, ob Xi Jinping auf den Kreml-Chef einwirken konnte, um diesen zu Zugeständnissen im Krieg gegen die Ukraine zu bewegen. Kreml-Sprecher Peskow schließt nicht aus, dass die Staatschefs am Abend vor der Presse das Thema anschneiden werden.
Unsere Moskau-Korrespondentin Christina Nagel berichtete. Und am Ende der Sendung kommen wir noch nach Baden-Württemberg. Da haben die Grünen vor ziemlich genau 2 Jahren die Landtagswahl mit fast 33% der Stimmen gewonnen. Winfried Kretschmann wurde damit zum 3. Mal Ministerpräsident. Man setzt eben gerne auf Altbewährtes im Ländle. Getreu dem Motto, da weiß man, was man hat. Aber es wäre ja nicht das Land der Dichter und Brotler, wenn hier nicht auch beharrlich gemeckert und nachgehakt würde. Zum Beispiel, ob der 74-jährige Landesvater denn wirklich bis zur kommenden Landtagswahl weitermachen will. Und wer denn als möglicher Nachfolger in Frage käme. Heute hat Winfried Kretschmann in einer Pressekonferenz in Stuttgart darauf Antworten gegeben. Welche fasst unser Landeskorrespondent Knut Bauer zusammen?
Wer beerbt den grünen Übervater? Die Nachfolgedebatte begleitet Winfried Kretschmann schon seit Beginn der Legislaturperiode im Frühjahr 2021.
Von 5 Jahren sind jetzt noch nicht mal 2 rum. Aber ich wurde ja schon nach 4 Wochen gefragt, was jetzt mit meinem Nachfolge ist.
Und auch jetzt, findet Kretschmann, gibt es keinen Grund, darüber zu spekulieren.
Es gibt im Moment gar keine Nachfolgedebatte, außer Ihre jetzt wieder angezettelte.
Auch nach 12 Jahren im Amt sieht der grüne Ministerpräsident keinen Bedarf, seine Nachfolge zu regeln. Zumal ihm in den eigenen Reihen noch keiner gesagt habe, dass er abtreten soll, betont der bald 75-Jährige.
Es hat mir noch nie jemand deutlich gemacht, jetzt hör endlich auf.
Dennoch laufen sich mögliche Nachfolger schon mal warm. Andreas Schwarz, der Landtagsfraktionschef, würde gerne, er gilt als fleißig, ist aber etwas hölzern und wenig bekannt.
Wir müssen gemeinsam dafür eintreten, dass Baden-Württemberg ein starkes Industrieland bleibt.
Wesentlich lockerer kommt Daniel Bayers rüber, der baden-württembergische Finanzminister und Fan von Rapmusik.
Da hilft es auch nicht, ständig in Schnappatmung zu verfallen, was wir jetzt alles sofort dringend machen müssen.
Doch selbst bei den Grünen halten viele seine Ambitionen für verfrüht, bleibt der Wunschkandidat, den jeder kennt. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir.
Migrationshintergrund, so ein Ötzelbrötzel, Vegetarier und dann noch Grüner. Was ist schlimmer? Oder ist alles drei zusammen?
Allerdings ist gar nicht sicher, ob der Politpromi überhaupt von Berlin nach Stuttgart wechseln will. Noch hat Özdemir genügend Zeit, darüber nachzudenken, denn vorerst macht der Amtsinhaber keine Anstalten, seinen Platz als Ministerpräsident zu räumen.
Ich habe ja ohnehin vor, wenn meine Kräfte und die Gesundheit es zulassen, diese Legislaturperiode zu regieren. Dafür bin ich ja gewählt. Ob es wirklich so kommt, weiß nur der liebe Gott.
Die möglichen Nachfolger müssen sich in Geduld üben. Motto: Kommt Zeit, kommen gute Ratschläge von Winfried Kretschmann.
Ich gebe den Leuten immer gute Tipps, wie sie sich performen können. Ist doch immer gut, wenn man sich performt, ob man nachher der Nachfolger ist oder wird. Das schadet doch nicht.
Der alte Fuchs will also durchziehen bis im Frühjahr 2026. Und damit nichts dazwischen kommt, auf seine Gesundheit achten.
Ich fahre sehr, sehr wenig Rad überhaupt. Ist es für mich ein bisschen riskant.
Weil Sie wollen ja 3 Jahre noch Ministerpräsident bleiben.
Absolut, Sie haben es genau auf den Punkt.